Kopfkino Markfeld. Ein Podcast zu legendären Drehorten von Filmen, die es noch nicht gibt. Von Daniela Lipka und Hartmut Schnedl. Der Himmel über dem Markfeld ist wie eine riesige Cinemascope-Leinwand, die darauf wartet, mit Filmen gefüllt zu werden.
Ja, Hartmut, was hast du für ein Kopfkino im Machfeld gefunden?
Der nächste Ort ist Haringsee. Haringsee ist so ungefähr in der Mitte vom Machfeld. Von Groß-Enzersdorf ungefähr wie viel? 10, 20 Kilometer entfernt?
Ja, ungefähr.
Wir haben den ja gemeinsam besucht. Was ist dir aufgefallen in Haringsee?
Wir waren dort beim Dr. Frey. Der hat so eine Station, wo er Wildtiere pflegt, speziell Vögel, Greifvögel und Eulen, Geier und Falken, einfach die beschlagnahmt worden sind, oder auch Tiere, die wie Bussarde, die angefahren oder vergiftet worden sind in der Gegend, die werden zu ihm gebracht und gesund gepflegt.
Zum Teil fliegen die ja auch frei herum, die Vögel, die er dort aufzieht. Also zum Teil sind sie im Volier, zum Teil fliegen sie aber auch um das Gebiet vom Haringsee herum, wenn sie nicht mehr so krank, nicht mehr so verletzt sind. Zum Beispiel gibt es da ja auch ein Storchennest.
Der Storch hat sich da auch ein bisschen angesiedelt und viele Vögel werden auch angezogen, weil sie eben sehen, dass da so viele Vögel leben. Dohlen und so, die kommen, weil sie neugierig sind.
Es gibt noch ein paar andere erwähnenswerte Sachen in Haringsee. Das eine sind so riesige Hallen, die am Ortsrand vom Haringsee aufgestellt sind und so ein bisschen in diese Agrarlandschaft hineinragen.
Was ist da drinnen?
Da ist zum einen ein Kulissendepot für die Wiener Bühnen, also für die Staatsoper, fürs Burgtheater, fürs Akademietheater und für die Volksoper. Da werden Requisiten aufbewahrt, Bühnen, Bilder, alles Mögliche. Dann gibt es dort auch einen Bücherspeicher der Nationalbibliothek und es ist ein Depot vom Technischen Museum drinnen. Man kann also sagen, dass ein beträchtlicher Teil vom kulturellen Erbe Österreichs in Haringsee gelagert wird, was man vielleicht gar nicht so vermuten würde. Wenn sämtliche Hallen da auf einmal abbrennen würden, würde ein großer kultureller Schatz untergehen.
Das ist eigentlich schräg, weil da gibt es ja nur die Freiwillige Feuerwehr und es buhrt sehr oft bei uns, auch um Mitternacht, wenn es da Einsätze gibt. Und da denke ich mal, das dauert sicher länger, bis da bei uns jetzt in Niederösterreich die Feuerwehr daherkommt.
Wenn man vorbeikommt, dann sieht man diese langen, kargen Hallen, die sind wieder überwacht und es sind große Zäune drumherum. Man denkt eigentlich eher an irgendwas Militärisches, zum Beispiel ein Waffenlabor. In diesen Hallen könnte alles Mögliche vor sich gehen. Zum Beispiel werden dort vielleicht Kampfstoffe hergestellt oder es werden gentechnisch optimierte Kampfhunde gezüchtet oder vielleicht liegen dort sogar die Überreste von einem abgestürzten UFO und der tiefgefrorene Kadaver von einem Außerirdischen. Es gibt Stoff her für viele Filme, aber darüber soll es heute gar nicht gehen.
Ja, und wie schaut der restliche Ort aus? Also wie kann man sich das vorstellen?
Es liegt so eine gewisse Melancholie über dem Ort, zumindest wenn man da so im Spätsommer, im Herbst spazieren geht. Man trifft eigentlich kaum auf Bewohner auf der Dorfstraße und auf der Hauptstraße. Ich glaube, der einzige Mensch, dem wir begegnet sind, das war eine alte Dame, schon über 90, die da mit ihrem Rollator durch die Hauptstraße spaziert ist. Wenn man durch den Ortskern geht, sieht man eben viele Häuser. Manche von ihnen sind halb verfallen, manche hergerichtet, manche sind total verfallen. Viele sind nicht mehr bewohnt, ja. Und mitten im Ort steht die Kirche. Das ist ein grober, mächtiger Klotz mit ein vierkantiger Turm mit Schießscharten. Und früher soll es rund um die Kirche sogar einen Wassergraben gegeben haben mit einer Zugbrücke, damit man diese Kirche verteidigen kann, weil Haringsee ist, ich weiß nicht wie oft in der Geschichte, eingenommen worden, überfallen, niedergebrannt, eingeäschert. Man wundert sich, dass dort überhaupt noch jemand wohnen will. In Haringsee gibt es so Alleen neben den Straßen, die komischerweise aus Blutbuchen bestehen. Also das sind so dunkelrote Blätter und das Ganze gibt eine unheimliche Atmosphäre dem ganzen Ort.
Was ist denn noch so besonders auffällig in Haringsee?
Es gibt dort ein recht bemerkenswertes Relikt, und zwar die vielleicht kürzeste Bahntrasse von Österreich. Die ist ungefähr einen Meter lang, aber sie ist vollständig mit Schienen, mit Schottern und Schwellen und im Boden verankert. Und drauf fährt natürlich kein Zug mehr. Das Ganze ist der letzte Rest einer Bahnlinie, die einmal vom Bahnhof Siebenbrunn-Leopoldsdorf nach Haringsee geführt hat. Die Schienen liegen dort als eine Art Denkmal an diese Bahn, am Bahnhof, der natürlich kein Bahnhof mehr ist. Die Nebenbahn hatte eine Verbindung zur Machecker Ostbahn gehabt. Die wiederum war einmal wesentlich bedeutender als heute und sie war ein Teil von einer transeuropäischen Eisenbahnverbindung. Dort ist auch der Orient Express gefahren, der von Paris nach Istanbul gefahren ist. Haringsee hat also sowas wie einen fast direkten Bahnanschluss an die weite Welt gehabt.
Was hat dich am Ort speziell zu einer Geschichte inspiriert?
Es ist eigentlich nur ein Kurzfilm, beziehungsweise sind drei Kurzfilme, die ich mir dort vorstellen kann. Sie beginnen alle an der Ecke Kirchengasse, Bahngasse. Dort ist ein eingeschossiger 50er-Jahre-Bau mit so einem flachen Dach, mit großen Auslagenscheiben, mit vergrauten Gardinen dahinter. Und davor ist eine Terrasse aus Asphalt, wo schon sehr viele Risse drinnen sind. Und durch diese Risse suchen sich Pflanzen den Weg ins Freie, zur Sonne. So Pionierpflanzen, zum Teil entkommene Gartenblumen. Auf der Mauer ist dort eine alte Inschrift, die für ein Espresso wirbt. Es gibt uralte Werbetafeln für Zigaretten und alles mögliche andere. Und man kann sich ganz gut vorstellen, dass das vor Jahrzehnten ein Kaffeehaus war, vielleicht ein Tanzcafé und sicher ein Treffpunkt für den gesamten Ort. Der Film beginnt mit einem Mann, der die schnurgerade Straße von Fuchsenbiegel nach Haringsee entlang geht. Das ist ein Mann so um die 50 Jahre alt, in einem etwas stäbigen Mantel, mit einem Hut und einem kleinen Koffer in der Hand. Der hat es nicht wirklich eilig, aber er geht zügig voran, wie jemand, der ein Ziel hat, aber eigentlich nicht besonders gern an sein Ziel gelangt. Er schaut sich die Landschaft an, er betrachtet die Windräder in der Landschaft, er sieht ein bisschen skeptisch, wie sich alles verändert hat, und er geht durch die menschenleeren Straßen von Haringsee, er geht vorbei an den halb verfallenen Häusern und er bleibt vor der Bäckerei stehen. Jetzt beginnt die erste Rückblende. Wir sehen den Mann als Kind. Er geht in den Laden, das ist eine kleine Kreislerei, so klein, dass die Regale von unten bis oben vollgefüllt sind mit Mehlpackungen, Nudeln, Konserven, Senf, Keksen, alles, was man halt so im Alltag braucht. In Körben liegen Semmeln und Brot, an der Wand ist ein Metallständer mit verschiedenen Zeitungen und auf der Theke sind so Plastikboxen mit Süßigkeiten drinnen. Wir sehen, wie das Kind die Hand in eine der Süßigkeitendosen steckt, als die Verkäuferin ihm gerade den Drücken zuwendet, und es holt so ein Gummibärchen heraus, steckt es in den Mund. In dem Moment dreht sich die Verkäuferin wieder um und blickt ihn streng an. Das Kind zieht eingeschüchtert das Gummibärchen aus dem Mund und legt es zurück in die Süßigkeitendose. Wir sind wieder in der Gegenwart. Der Mann geht ein paar Schritte weiter zum geschlossenen Café. Er pflückt eine der Blumen, die dort in den Ritzen der Terrasse aufgegangen sind. Er blickt um sich und der Ort ist immer noch menschenleer. Er greift zur Türklinke und jetzt beginnt eine zweite Rückblende. Wir sehen einen 35 Jahre jüngeren Mann als einen Jugendlichen mit längeren Haaren in Jeans und T-Shirt, der das Café betritt. Es ist ein Samstagnachmittag, das Lokal ist voll, Jugendliche und ältere Menschen sind dort, sie plaudern, sie machen grobe Scherze, manche von ihnen sind schon angetrunken und der jüngere Mann trifft dort auf Gleichaltrige. Wir sehen, wie sie Sachen machen, die junge Menschen auf dem Land halt tun. Sie flirten, sie hören Musik, sie blödeln herum. Vor allem aber langweilen sie sich. Später am Abend geht der Jugendliche mit einem Freund die Bahnstraße entlang zum Bahnhof. Die beiden klagen über ihre Existenz in dem kleinen Ort im Machfeld. Sie balancieren auf den Gleisen, sie trinken aus einer mitgebrachten Wodkaflasche. Der eine Jugendliche träumt von einem Moped, der andere hat größere Pläne. Es ist der, den wir später als Mann wiedersehen werden. Er will nämlich so früh wie möglich in die weite Welt ziehen und dort sein Glück machen. Sein Freund lacht ihn aus, sie streiten herum. Der Jugendliche kündigt an, dass es sein voller Ernst ist und dass er in den nächsten Tagen den Ort verlassen wird. Die beiden schließen eine Wette ab. In 35 Jahren wollen sie sich an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit im Café in Haringsee treffen. Dann wollen sie vergleichen, wer erfolgreicher war im Leben, wer es weitergebracht hat. Und falls einer der beiden nicht zum bestimmten Tag, zur bestimmten Uhrzeit im Café auftaucht, dann hat er verloren. Ein paar Tage später sieht man den jungen Mann in den Zug einsteigen. Sein Freund erinnert ihn an die Wette, er verabschiedet ihn und er gibt ihm als Abschiedsgeschenk noch eine billige Armbanduhr. Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Der Mann im Mantel und Hut wartet. Er schaut auf seine Armbanduhr, aber die ist alt, zerkratzt und funktioniert nicht mehr. Er hat sie nur aus Sentimentalitätsgründen um. Er schaut zum Kirchturm, aber der Kirchturm hat keine Turmuhr. Vereinzelt fahren Autos vorbei, Traktoren, SUVs, meist aber ältere Wagen. Manche Fahrer starren ihn aus dem fahrenden Auto an, die meisten aber ignorieren ihn. So, das ist der Beginn des Films und von nun an kann sich diese Geschichte in verschiedene Richtungen entwickeln. Es gibt mehrere Versionen, wie es weitergehen könnte. Zum Beispiel die Version 1. Der Mann wartet, sein Freund kommt an, er ist etwas fülliger geworden, er ist ein erfolgreicher Handwerker. Er lacht, die beiden fallen sich verlegen um den Hals. Es kommt eine Limousine angerast und dunkle Männer mit Maschinenpistolen steigen aus. Es sind Gauner von einem Verbrechersyndikat, das der Mann um Millionen betrogen hat. Der Mann in Hut und Mantel hat die Millionen in kleinen Diamanten gewechselt, die er in seinem Koffer mit sich trägt. Und ursprünglich ist er nach Haringsee gekommen, um in dem kleinen Ort unterzutauchen. Das Verbrechersyndikat hat ihn natürlich verfolgt und ist ihm auf die Spur gekommen. Und die Gauner schießen Salven aus ihren Maschinenpistolen und Maschinengewehren. Der Mann und sein Freund sterben im Kugelhagel. Der Koffer geht auf, die Diamanten fallen heraus und kullern in die Ritzen der Betonterrasse. Kurz danach rast eine Polizeieinheit heran. Es kommt zu einem Schusswechsel, in dem die Gangster getötet werden. Ein Jahr später. Aus den Ritzen im Beton wachsen noch mehr Blumen. Die Kamera fährt den Stängel einer dieser Blumen hinab ins Innere der Ritze und beobachtet, wie eine Ameise einen der Diamanten fortträgt. Es gibt noch eine zweite Version. Der Mann im Hut und Mantel wartet. Er wartet und wartet noch länger. Es dämmert. Der Mann geht auf den Friedhof. Dort findet er das Grab seines ehemaligen Freundes. Der Mann sieht, dass sein ehemaliger Freund schon seit Jahrzehnten tot ist. Der Mann in Mantel und Hut legt seine kaputte Uhr auf das Grab. Nach einigem Zögern öffnet er seinen Koffer und holt ein Buch heraus und legt es ebenfalls aufs Grab. Der Mann verlässt den Friedhof. Die Kamera zoomt sich näher an das Buch heran. Es ist eine Neuerscheinung, ein reißerisches Cover. Es ist eine Biografie über sein aufregendes Leben, nachdem er Haringsee verlassen hat. Ein Sticker auf dem Cover sagt The New York Times Bestseller Number One. Gut, es gibt noch eine dritte Version, die weniger spektakulär ist. Der Mann wartet und wartet und schließlich gibt er auf und geht ins Gasthaus. Er bestellt eine Suppe. Am Stammtisch spielt eine Runde Männer Karten. Der Mann belauscht ihre Gespräche. Sie unterhalten sich über einen Bewohner aus Haringsee, der als junger Mann nach Kanada ausgewandert ist und es dort zu Millionen gebracht hat. Sie zeigen eine Zeitung mit dem Bild des Mannes. Es ist der ehemalige Freund.
Und es ist die Nön. Das ist wahrscheinlich die realistischste Variante.
Vielleicht. Aber wir können uns ja noch eine Version ausdenken.
Da stelle ich mir so vor, so eine Schießerei am Friedhof, so ein Showdown, so wie in den Clint Eastwood-Filmen.
Jetzt braucht man nur noch ein Motiv dazu. Warum gibt es so einen Showdown? Mein Vorschlag. Der Mann im Hut und Mantel und sein Freund sind Jugendliche. Es ist wieder eine Rückschau. Sie stellen irgendetwas an, zum Beispiel schmeißen sie brennende Zündhölzer in einen Briefkasten. Es qualmt heraus und sie haben einfach einen großen Spaß daran. Aber nun folgt so eine Kette von verschiedenen Zufälligkeiten. Eins ergibt sich aus dem anderen. In dem Briefkasten war nämlich ein Brief drinnen, der große Bedeutung gehabt hat. Vielleicht hat er eine Erbschaft angekündigt, die innerhalb von 3 Tagen angetreten werden muss. Vielleicht war die Benachrichtigung von einem großen Gewinn. Und der Brief war an die Familie des Freundes gerichtet. Die Familie, die eigentlich arm war. Der Brief kommt natürlich nie an, weil er verbrannt ist. Die Familie wird ärmer und noch ärmer. Irgendwann bringt sich der Vater um, die Mutter verfällt dem Alkohol, die Schwester verschwindet im Nirgendwo und der Freund, damals noch ein Bub, überlebt, aber lebt im Elend dahin. Er steigert sich so in sein Elend hinein und er gibt dem Freund die Schuld, der die Idee gehabt hat, dass man brennende Zündhölzer in diesen Briefkasten wirft. Er will sich natürlich an diesem Freund rächen, aber er weiß natürlich nicht, wo er ist, weil er in die weite Welt gefahren ist. Er weiß nur, die beiden werden sich zu einem bestimmten Tag in 35 Jahren vor dem Café treffen. Und das ist der Tag, auf den er wartet. Jetzt sieht man die beiden Männer dort stehen. Der Freund, der in Haringsee geblieben ist, geht auf ihn zu, zieht 2 Pistolen heraus, gibt eine dem Freund und sagt: Jetzt ist der Tag der Abrechnung, jetzt werden wir uns duellieren. Der Rest ist wie in einem Western, die beiden gehen auf die Hauptstraße, sie ist menschenleer. Es kommt auch die alte Frau mit dem Rollator, sie geht vorbei, die beiden Männer lassen sie langsam vorbei. Dann beginnt der Schusswechsel. Der Fremde im Hut und Mantel wird getroffen, fällt um, bleibt auf der staubigen Straße liegen. Und über ihm kommt ein Geier aus der Greifvogelstation, setzt sich auf den Kadaver und beginnt an ihm herumzuhacken. Ende.
Es war ein kleiner Bubenscherz, der dann so einen Schneeballeffekt gehabt hat. Und auch das Schlussbild auf dieser Dorfstraße, diese Schießerei und dann dieser Vogel, der da wie so ein toten Vogel daher schwebt. Ich glaube, das ist eindrucksvoll. Das ist mein Lieblingsende.
Es ist halt das trashigste Ende, das man sich vorstellen kann. Diese Idee, dass jemand zurückkommt, das ist natürlich ähnlich wie im Besuch der alten Dame. Und man muss sich natürlich etwas ausdenken, was von dieser Story ein bisschen abweicht.
Naja, das kommt auch fast in jedem Western vor, ne? Dass es eine alte Abrechnung gibt.
Und das heißt, man kann ruhig mit diesen Elementen auch ein bisschen spielen, die so einem Western vorkommen. Mit der menschenleeren Hauptstraße, mit den Geiern, die schon drauf warten und mit der Rache nach 35 Jahren.
Ja, und warum ist es ein Mann mit Hut? Ich meine, heutzutage hat fast niemand mehr einen Hut auf.
Das ist einfach nur ein Zitat aus der Filmgeschichte, wo immer der Mann in Mantel und schwarzen Hut auftaucht, in Western, im Film Noir, was auch immer. Es ist ja keine Person aus Fleisch und Blut, es ist eine Filmfigur.
Welche Musik spielt im Film eine Rolle?
Am Anfang habe ich mir so gedacht, vielleicht kann man einen Stummfilm draus machen. Zunächst die eine Ebene, die in der Gegenwart spielt, die andere die Rückblende, dann da muss natürlich geredet werden, da gibt es viele Dialoge. Aber ich habe mir gedacht, normalerweise sind Rückblenden oft schwarz-weiß, die in die Vergangenheit gehen und sind so ein bisschen auf alt gemacht. Warum soll man es nicht einmal umdrehen? Warum soll nicht die Gegenwart einmal wie ein schwarz-weißer Stummfilm ausschauen und die Vergangenheit wie ein bunter Tonfilm?
Ja, die Vergangenheit von diesen zwei Jungs war ja auch glorreicher als dann die Gegenwart, ne?
Genau, das ist ja die eigentliche Story in der Vergangenheit. Und die Gegenwart, die ist ja irgendwas Magisches, irgendwas Überhöhtes, was Unreales, Irreales. Die Vergangenheit ist eigentlich das Reale. Und eigentlich diese magische Überhöhung findet ja in dieser Ebene statt, die in der Gegenwart spielt. Nämlich das Duell.
Okay, und die Überhöhung würdest du schwarz-weiß darstellen?
Ja, nur so als Kontrast. Und eben diese Ebene, die in der Gegenwart spielt, ist für mich halt die stilisiertere Ebene, wo auch wenig geredet wird.
Weil es ist ja auch komisch, dass diese zwei Freunde wirklich nichts mehr voneinander wissen. Nicht? In Zeiten von Facebook ja fast undenkbar.
Naja, vor 35 Jahren hat es noch kein Facebook gegeben. Die haben sich verabschiedet, da hat es noch nicht einmal E-Mail gegeben, wo sie in Verbindung sein können. Das ist relativ wahrscheinlich, dass die Verbindung einfach abgebrochen ist. Unwahrscheinlich ist, dass sich beide dann nach 35 Jahren vereinbarten Zeitpunkt dann treffen wieder. Und daraus entwickelt sich halt die Geschichte. Was ist, wenn die sich wirklich treffen nach 35 Jahren mit völlig anderen Hintergründen, völlig anderen Lebensweisen? Was passiert dann? Und deswegen auch die verschiedenen Schlüsse, weil man sich vorstellen kann, dass es verschiedene Enden gibt einfach bei dieser Begegnung.
Aber es gibt eigentlich kein sehr positives Ende. Ne? Das ist da nicht eingefallen, dass das einfach Friede, Freude, Eierkuchen wird.
Das wäre langweilig. Natürlich könnte man ein Ende finden, wo diese beide sich begrüßen. Er wird dann eingeladen zur Familie. Es gibt ein großes Fest und er erzählt, was er so erlebt hat. Aber das ist eigentlich drinnen in dieser Geschichte mit dem Friedhof, weil er hat ja seine Biografie geschrieben mit einem abenteuerlichen Leben, das er gehabt hat, seitdem er Haringsee verlassen hat. Nur weil es ein Kurzfilm ist, haben wir natürlich nicht diesen Raum, nicht diesen Platz, nicht die Zeit, dieses Leben zu erzählen, sondern wir haben nur diesen Hinweis, dieses Buch, diese Biografie, wo alles drinnen steht. Aber wir müssen uns das selber ausdenken.
Ist es bei Haringsee undenkbar, dass es wie in einer französischen Komödie erstrahlt, dass aus allen Ritzen und Türen die Bewohnerinnen und Bewohner hervorquillen und Kuchen und Wein am Tablett haben und zum Schluss tanzen sie? Und ist das undenkbar in Österreich, in Haringsee?
Im Film wäre es nicht undenkbar, aber es müsste dann noch ein Hindernis zu überwinden sein, ein gemeinsamer Feind zum Beispiel. Zum Beispiel dieses Verbrechersyndikat, das da auftaucht. Das ganze Dorf hilft zusammen, damit diese Verbrecher überwältigt, vertrieben, umgebracht werden, was auch immer. Dann wird die Beute aufgeteilt auf das ganze Dorf, sehr gerecht, und es findet ein großes Fest statt. Wäre das zum Beispiel in dem Sinn?
Na, das wäre dann sehr französisch, so wie es in französischen Sozialkomödien immer vorkommt, nicht? Wo dieses das Soziale eine große Rolle spielt.
Es wäre natürlich dann trotzdem irgendwie ein bisschen unmoralisch, weil ja diese Diamanten wahrscheinlich ergaunert worden sind. Aber es wäre zumindest ein Ende wie in Asterix. Alle haben sich lieb, alle essen gemeinsam, es wird musiziert, getrunken, Ende.
Du hast dann eher lieber so Karosmäki-Enden.
Ich denke mal, wenn es ein Kurzfilm ist, dann muss das Ende auch ein bisschen tragischer sein, weil wir nicht die Opulenz zeigen können in einem Kurzfilm, die notwendig wäre. Für ein großes Fest oder für eine große Verbrüderung. Zum Beispiel in Herr der Ringe, da besteht, glaube ich, der dritte Teil eine Stunde lang nur aus Feiern und Wiedersehen und Freude und so weiter. Aber in einem Kurzfilm hat man die Zeit nicht dafür.
Naja, aber die Frauen könnten sich schlagartig alle in diesen erfolgreichen Mann aus der Fremde verlieben.
In den 50-jährigen Mann aus der Fremde, im schäbigen Mantel? Ja, es ist eher unwahrscheinlich. Es könnte natürlich trotzdem eine Liebesgeschichte sein, wenn nämlich dieser eine Freund in diesen anderen verliebt gewesen ist vor 35 Jahren. Und er kommt zurück und es entwickelt sich dann vielleicht nach 35 Jahren eine erfolgreiche Liebesgeschichte aus diesem angedeuteten Anfang.
Das wäre auch schön. Und zum Schluss sieht man die Kirschen an diesen Alleen, weil diese Straßen im Machfeld, die werden gesäumt von Obstbäumen oft. Und dann sieht man diese reifen Kirschen und zum Schluss pflücken sie die Kirschen.
Ja, aber da ist zu wenig Konflikt drinnen noch. Dann müsste man diese 35 Jahre noch zeigen, was ist passiert, welche Hindernisse müssen die beiden Helden überwinden, damit sie am Schluss dann doch noch zusammenfinden. Sonst wäre es keine gescheite Liebesgeschichte, oder? Fällt dir noch was dazu ein?
Naja, dieser Geier, der da landet, das ist halt sehr unrealistisch, dass jemand tot umfällt und 5 Minuten später landet der Geier auf seiner Leiche.
Natürlich ist es unrealistisch, aber es ist halt wieder ein Zitat aus diesen Italo-Western, die dann heißen, die Geier warten schon oder ein Fressen für die Geier, Amigo oder so irgendwas. Das ist einfach ein Titel wörtlich genommen. Und nachdem wir ja diese Greifvogelstation haben, passt der Geier ganz gut dazu.
Und jedes Mal, wenn wir jetzt durch Haringsee fahren, auf dieser Allee, die Allee ist auf der Höhe der Kirche, werden wir an dieses...
Die Allee mit den Blutbuchen.
Ja, da werden wir an dieses Duell denken.
Und an die Geier. Mhm. An die Geier von Haringsee.
Klappe!